Infomagazin. Aktuelles und Kritisches aus Politik und Kultur. Auf der Wüstenwelle, dem einzig freien Radio für Tübingen, Reutlingen und die Region. Zu hören auf der 96,6 MHz.
Ihr hört das Infomagazin mit den Nachrichten aus den Weiten der Bewegung am 8. August 2017. Im Studio ist Jan. Präsentieren tue ich euch heute Auszüge aus dem NSU-Tribunal, das im Mai dieses Jahres in Köln stattgefunden hat. Eine Aufarbeitung des NSU-Terrors und besonders den Hintergründen und den verantwortlichen Menschen. Und hier möchte ich mich erst einmal mit dem Thema der Medien beschäftigen, zu denen wir auch gehören. Und das NSU-Tribunal in Köln hat diverse Menschen innerhalb der Medien angeklagt, dass sie den NSU-Terror unterstützt haben, dass sie ihn bagatellisiert haben, dass sie rassistische Tatmotive dethematisiert haben und dass sie damit die Betroffenen diffamiert haben. Das NSU-Tribunal aus Köln klagt alle Zeitungen an, die die Täter-Opfer-Umkehr und die öffentliche Stigmatisierung und Marginalisierung der Betroffenen aktiv mitbeschrieben haben. Das Versagen der Medien im NSU-Komplex verdichtet sich im Begriff Dönermorde. Die Nürnberger Zeitung erfand diesen Begriff am 31. August 2005. Zahlreiche Medien machten es ihr gleich und stellten die Czeska-Mordserie unter diese Überschrift. Dönermorde. Redaktionen quer durch das journalistische und politische Spektrum wirkten dabei mit, dass rassistische Klischees verbreitet wurden. Dabei waren die Welt, die FAZ, das Hamburger Abendblatt, die Süddeutsche Zeitung, der Stern, Bild, Fokus, der Spiegel und die Taz. Mit dem Unwort Dönermorde wird nahegelegt, dass die Tathintergründe im sozialen, familiären und gewerblichen Umfeld der Opfer zu suchen sind. Oft wurden die Familien nicht als trauernde Angehörige dargestellt, sondern als Verdächtige, Mitwisserinnen oder sogar schweigende Mittäterinnen. Damit folgte die Zeitungsberichterstattung den Polizeimitteilungen gegen die Opferfamilien. Die politische Dimension der Mordserie wurde jahrelang verkannt und ignoriert. Die rassistisch geprägte polizeiliche Deutung wurde distanzlos übernommen von den Medien. Anstatt sie kritisch zu hinterfragen, wie es Aufgabe einer aufgeklärten Presse ist. Die Betroffenen wurden zu Projektionsflächen rassistischer Fantasien in den Medien. Sie wurden zu Fremden gemacht und ihnen wurden jene Eigenschaften angedichtet, die die Mehrheitsgesellschaft von sich weisen will. Angeblich fremde Gewalt, also die Titel, kamen die Täter aus der türkischen Türsteher-Szene. Die vermeintlich fremde Sexualität war Thema, Titel, oder aus dem Rotlichtmilieu. Und sogenannte Ausländerkriminalität wurde zur Erklärung für die Taten des NSU-Terrortrios. Die klaren Hinweise der Betroffenen und Opferangehörigen auf rassistische Motive wurde in den Medien nicht wiedergegeben. Das NSU-Tribunal klagt diese Berichterstattung an, weil die Opfer in all ihrer Unterschiedlichkeit und in ihren unterschiedlichen Berufen, Blumenverkäufer, Kleinunternehmer, Internetbetreiber, die Opfer wurden ihrer Individualität und ihrer eigenen Geschichte beraubt und sie wurden dann selbst verdächtig. in den Medien. Das NSU-Tribunal klagt darüber hinaus die Berichterstattung über den NSU-Prozess in München durch diejenigen Journalisten an und Journalistinnen, die sich bis heute mehr für das Auftreten der Angeklagten interessieren als für die betroffenen Opfer des NSU-Terrors und ebenso wenig für die Nebenklägerinnen und ihre Anwältinnen. In den Medien werden diese sogar beschuldigt, den Prozess zu instrumentalisieren. Ihnen werden teilweise in den Medien ihre verbrieften Rechte abgesprochen. Das NSU-Tribunal klagt schließlich auch die juristische Öffentlichkeit an, die davor warnt, dass eine Opferfokussierung die Wahrheitsfindung vor Gericht gefährde und so ein Fair Trail bedroht. Ja gut, diesen juristischen Fachbegriff kenne ich nicht. Fair Trail, egal. Als im Mai und im Juni 2006 die Familien Josgat und Cooper Sick Demonstrationen in Kassel und Dortmund organisierten und mehrere tausend Menschen unter dem Motto »Kein zehntes Opfer« auf die Straße gingen, machten sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Analysen öffentlich und wiesen auf die rassistischen Motive der NSU-Morde hin. Doch sie wurden von der Mehrheitsgesellschaft ignoriert. Das NSU-Tribunal klagt deswegen auch die schweigende Mehrheit an, die das rassistische Morden nicht als solches wahrgenommen hat. Auch viele von uns waren blind für die Morde, die vor unseren Augen begangen wurden, und taub gegenüber den Demonstrantinnen in Dortmund und in Kassel und den Bewohnerinnen der Kolbstraße. Die Worte, die Aysun Tazkörprü, Schwester des ermordeten Süleyman Tazkörprü, 2013 an den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck richteten, die richten sich eigentlich auch an alle Menschen. Die Menschen, die sich jetzt mit einem Bild von meinem Bruder zeigen, die behaupten, uns zu kennen und in unserem Namen zu sprechen. Wo wart ihr 2001? Meine Nichte ist nicht erst seit 2011 halbweise, mein Bruder nicht durch seine Ermordung zu einem anderen Menschen geworden. Für uns klingt das wie Hohn. Damals hat niemand um meinen Bruder getrauert. Heute ist er euch auf einmal so wichtig. Angeklagt vor dem NSU-Tribunal in Köln im Mai 2017 war die Journalistin Conny Neumann. Conny Neumann berichtete in den Jahren 2005 bis 2011 für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel kontinuierlich über die Cezka-Morde. Nach der Fortsetzung der Mordserie in Bayern im Juni 2005 referierte Conny Neumann den Stand der polizeilichen Ermittlungen wie folgt. Für Spekulationen, die Getöteten könnten für die Mafia als Drogenkuriere oder Drogendeponenten gearbeitet haben, fehlen Beweise. Auf Kontakte der Opfer zu religiösen und politischen Fanatikern gibt es nicht den geringsten Hinweis. Schulden werden ausgeschlossen und für die Schutzgelderpressungen waren die Läden und Einzelhändler wohl kaum geeignet, so Conny Neumann noch im Jahre 2005. Nach den Morden im Jahr 2006 in Dortmund und Kassel reichen Conny Neumann dann zwei bereits zuvor bekannte Informationen, um zu schreiben: Die Waffe und das brutale Vorgehen sind es, die die Soko sicher sein lassen. Die Schützen sind Profis. Vermutlich handeln sie im Auftrag einer internationalen Organisation. So dann schreibt Conny Neumann unter Verweis darauf, dass die Familien und Freunde der Polizei nur das Nötigste sagen würden und angeblich nicht dazu bereit seien, die Polizei einzuweihen. Auszugehen ist von einer schwer durchdringbaren Parallelwelt der Türken, die die Killer schützt. Ja, das war dann Conny Neumann im Jahre 2006. Im Jahre 2009 setzt sie diese Berichterstattung fort, als sie hervorhebt: Erstmals gibt es ein plausibles Motiv, warum die Opfer erschossen wurden. Um dann die rhetorische Frage anzuschließen: Ging es etwa um Wett- oder Spielschulden? Dass dafür, wie sie selbst dann schreibt, die Polizei keine Beweise fand, übergeht sie mit dem lapidaren Hinweis, dass das wohl nicht zu viel zu sagen habe. Denn in dem Milieu, in dem nun die Bochumer Staatsanwaltschaft ermittelt, werden keine Verträge geschlossen. Die Zocker wissen, wie viel sie verloren haben und wann Zahltag ist. Wer nicht zahlen kann, der wird übel zugerichtet. Ja, das war die Analyse 2009 der Journalistin Conny Neumann. Im Februar 2011 erscheint im Nachrichtenmagazin Spiegel ihr Artikel mit dem Titel »Düstere Parallelwelten«. Angesichts der unaufgeklärten Ceska-Mordserie schreibt Conny Neumann mit einem Kollegen über ein angebliches Netzwerk von türkischen Nationalisten, Gangstern und Geheimdienstlern. Zwar geben diese wie viele andere Autorinnen zu, dass sie über keine gesicherten Erkenntnisse verfügen. Doch stricken sie im Folgenden des Artikels an einer hochspekulativen Erzählung mit, die von der sogenannten besonderen Aufbauorganisation Bosporus im Auftrag gegebene Fallanalyse, die einen psychopathischen Türkenhasser als möglichen Einzeltäter sieht, wird zwar wahrgenommen, aber schnell verworfen. Hinter den Morden stünden viel mehr Geldwäsche. Die Schüsse ins Gesicht seien für türkische Nationalisten Zeichen für den Verlust der Ehre. Wo sie das her hat? Naja, es ist ein bitterer Treppenwitz der Geschichte, dass hier nicht deutsche, sondern türkische Rechtsextreme in den Fokus von Verdächtigungen geraten und dass der türkische tiefe Staat als Produkt einer bis nach Deutschland reichenden türkischen Verschwörung vorgestellt wird. Ja, so schreibt es Conny Neumann und verharmlost harmlos damit den deutschen Rechtsextremismus, zumal ja der NSU-Komplex im Gesamten doch gerade ein Schlaglicht auf die möglichen deutschen Strukturen eines tiefen Staates hierzulande plausibel machen. Das NSU-Tribunal klagt Conny Neumann für die Herstellung einer Öffentlichkeit an, die die Anschlags- und Mordserie an Migrantinnen über 10 Jahre hinweg nicht als rassistisch motivierend erkennen konnte, sondern darüber hinaus die Opfer und deren Angehörige im Einklang mit den Vorgaben der Ermittlungsbehörden zu Verdächtigen und vermeintlichen Täterinnen im Bereich der sogenannten organisierten und politischen Kriminalität oder von kulturell begründeten Familienverbrechen erklärt. Eine weitere angeklagte Journalistin ist Ulrike Füger-Scherb, Journalistin bei der Niedersächsischen Allgemeine oder die Hessische und Niedersächsische Allgemeine Zeitung. Eise und Ismail Yozgat, die Eltern des 2006 ermordeten Halid Yozgat, forderten ursprünglich die Umbenennung der holländischen Straße in eine Halidstraße. In dieser Straße ist Halid Yozgat aufgewachsen und hier betrieb er das Internetcafé, in dem er unter nach wie vor ungeklärten und vertuschten Umständen ermordet wurde. Die Umbenennung der Straße ist für Ismail Yozgat seinen eigenen Worten zufolge zur Lebensaufgabe geworden. Die Stadt Kassel dagegen hat nur einen kleinen, vorher namenlosen Platz neben der holländischen Straße als Halidplatz benannt, wo heute auch eine Gedenktafel steht. Ein Akt, den die Familie Yozgat immer wieder als nicht ausreichend bezeichnet hat. Die Journalistin Ulrike Füger-Tscherb berichtete als Lokalredakteurin der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen Kassel über die Gedenkdemonstrationen und Initiativen der Familie Hotzgart und der örtlichen Initiative 6. April. Zur Forderung nach der Umbenennung der Holländischen Straße in Halidstraße schreibt sie in einem Kommentar am 22.03.2014: Die unrealistische Forderung von Hotzgart nach einer Straßenumbenennung erzeugt mittlerweile nicht nur Unmut bei Menschen, die ihm eigentlich wohlgesonnen sind. Schlimmer ist, dass sie die Positionen von jenen stärkt, die meinen, dass sich Ausländer hierzulande ohnehin zu viel herausnehmen. Ismail Hotzgart ist mit seiner Position schlecht beraten. Ihm ist zu wünschen, dass er Menschen findet, die ihn davon überzeugen können. Dieser Kommentar von der Journalistin Ulrike Füger-Scherb in der Niedersächsischen Allgemeinen Zeitung. Mit diesem Kommentar führt Ulrike Füger-Scherb die Praxis der rassistischen Berichterstattung über die Morde des NSU fort. Sie macht Betroffene für den erlittenen Rassismus verantwortlich und spricht ihnen den Status als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft ab. Sie delegitimiert die Forderungen der betroffenen Opfer und fordert dazu auf, sie zum Schweigen zu bringen. Das NSU-Tribunal klagt Ulrike Füger-Scherb der rassistischen Berichterstattung und der Förderung eines Klimas der Ignoranz und des zum Schweigen Bringens der Betroffenen des NSU-Terrors an. Weiter wird angeklagt vom NSU-Tribunal aus Köln der Bezirksbürgermeister von Köln-Mühlheim, Norbert Fuchs. Norbert Fuchs ist seit 1989 Bürgermeister des Kölner Bezirkes Mühlheim, in dem die Kolbstraße liegt. Vor dem Nagelbombenanschlag war Norbert Fuchs einer der zahlreichen Stimmen, die die Kolbstraße als Türkenstraße problematisierten und stigmatisierten. Die Frage vieler Opfer des NSU-Anschlags, wie die Zwickauer Zelle ausgerechnet auf die Kolbstraße als Anschlagziel kam, findet ihre Antwort auch in den fortgesetzten Ghetto-Diskurs, der die Kolbstraße, eigentlich das wirtschaftliche Aushängeschild der türkischen Community in ganz Nordrhein-Westfalen, der gerade diese Straße als Ziel prädestinierte. Auch Norbert Fuchs, der Bezirksbürgermeister, befeuerte diesen Diskurs. Die Grundlage für den geplanten Massenmord in der Kolbstraße war die Abwertung und Hervorhebung dieser Straße als Problemstraße von Ausländern. Als 3 Jahre nach der Nagelbombe 2007 die Ladenbesitzerinnen der Kolbstraße bei der Bezirksregierung um Unterstützung baten, antwortete der Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs, ihren Berichten zufolge, diesem Ghetto helfe ich nicht. 2012, ein Jahr nach der Enttarnung des NSU, versuchte Norbert Fuchs ein angemessenes Gedenken, das von den Menschen der Kolbstraße geplant wurde, zu verhindern und zu behindern. Nur widerwillig kooperierte er schließlich bei den Gedenkfeiern, die von höherer Seite beschlossen wurden. Noch heute erklärt Norbert Fuchs, die systematische Opfertäterumkehr nach der Bombe 2004, die Menschen auf der Straße jahrelang stigmatisierte und kriminalisierte, als korrekte Polizeiarbeit. Zitat: Diese Straße, die war vor Jahrzehnten auch schon mal ein krimineller Brennpunkt und da konnte man natürlich auch schon mal in die Richtung ermitteln, dass da möglicherweise irgendwelche Drogenkartelle dahinter stehen. Also ganz abwegig war das nicht. Das NSU-Tribunal klagt Bürgermeister Norbert Fuchs an, die Opfer des Nagelbombenanschlages auf der Kolbstraße über die Verbreitung eines Ghetto-Diskurses verwundbar gemacht zu haben. Das NSU-Tribunal klagt ihn an, das Gedenken an das Verbrechen der NSU behindert und die Opfer im Stich gelassen zu haben. Ein weiterer Angeklagter aus dem Bereich der Medien vor dem Kölner NSU-Tribunal ist Holger Schmidt, der ARD-Experte für Terrorismus und innere Sicherheit. Der für den Südwestrundfunk arbeitende Journalist Schmidt berichtete kontinuierlich von der Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Immer wieder transportierte er in zentralen Sachverhalten unkritische Positionen der Sicherheitsbehörden oder er machte sie sich sogar zu eigen, wenn es darum geht, zentral abweichende Erkenntnisse anderer Journalistinnen oder Anwältinnen der Nebenklage zu desavouieren. In der ARD-Tagesschau führte Holger Schmidt aus, einige Nebenklägeranwältinnen würden zu hohe Erwartungen bei ihrer Mandantschaft schüren und diese für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Diese Zwecke seien nach seinen Worten den verhassten Behörden BKA und BAW, also Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft, wie der Generalbundesanwalt von Linksanwälten gerne genannt wird, in die Parade zu fahren, quasi nach Gutdünken eine Art Privatinquisition zu betreiben, gegen die ja keiner etwas haben kann, weil die Ziele ja die Nazis sind oder sein sollen. Holger Schmidt warnt weiter vor Gutmenschen, für die nicht die Objektivität des Verfahrens die Richtschnur ist, sondern die richtige und wichtige Sache, um die es vermeintlich geht. Abschließend empfiehlt Holger Schmidt den Anwältinnen, den Betroffenen in Ruhe zu erklären, dass der NSU-Prozess nicht mehr und nicht weniger als ein Strafprozess ist. Und warum das in einem Rechtsstaat normal und trotz mancher Enttäuschung gut so ist. Diese Darstellung von Holger Schmidt, ARD-Experte für Terrorismus und Sicherheit, zeichnet, ob absichtlich oder unbewusst, ein diskriminierendes Bild der Nebenklägerinnen als maßlos, fordernd, undemokratisch und mit den Grundsätzen des deutschen Rechtsstaates nicht vertraut. Dieses Bild unterschlägt aber, dass keine der Nebenklägeranwältinnen das Recht der Anklage auf ein rechtsstaatliches Verfahren beschreitet. Sie unterschlägt weiter, dass die Betroffenen im Prozess trotz der hohen Anzahl von Nebenklägerinnen eine sehr verletzliche Position haben und auch sehr wenig Raum haben. Um schließlich unterschlägt Holger Schmidt, dass die Opferangehörigen bei Aussagen durch das Gericht unterbrochen wurden, dass die Opferangehörigen sehr zurückhaltend auftreten oder dem Prozess überhaupt fernbleiben, aufgrund der einschüchternden Atmosphäre gegen sie vor dem Münchner Oberlandesgericht. Das NSU-Tribunal klagt den Terrorismusexperten der ARD, Holger Schmidt, an, diesen NSU-Prozess zu entpolitisieren sowie die wichtige und zulässige Arbeit der Nebenklage zu schwächen. Vor dem NSU-Tribunal in Köln im Frühjahr 2017 wurden viele, viele Leute, die in den Strukturen in Deutschland den NSU-Terror verharmlost haben oder ihn bagatellisiert haben oder die die Aufklärung behindert oder sogar verhindert haben, angeklagt. Und in diesem Beitrag geht es um die zutreffenden Leute in Medien, die die mediale Dethematisierung der rassistischen Tatmotive und die Diffamierung der Betroffenen und der Opfer in den Medien durchgezogen haben. Dazu gehört auch Wolfgang Schäuble. Unser Bundesinnenminister ist vor dem NSU-Tribunal angeklagt worden. Wolfgang Schäuble zeigte sich anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes über den Berichtszeitraum 2005. Rund zwei Monate nach den Morden des NSU in Dortmund und Kassel in der Bundespressekonferenz erfreut, dass die durch die Beobachtung des Verfassungsschutzes und den Verfolgungsdruck der Strafverfolgungsbehörden erzielten Erfolge gegen die rechtsextremistische Szene durch einige Urteile der Justiz untermauert worden seien. In diesem Bericht 2005 behauptet der Bundesverfassungsschutz wider besseren Wissens, dass der überwiegende Teil der rechtsextremistischen Szene aus taktischen Gründen Gewaltanwendung zur Systemüberwindung ablehnt. 2005 schreibt der Bundesverfassungsschutz, der rechtsextreme Terror lehnt Gewalt grundsätzlich ab. Jo, eine terroristische Vereinigung gilt nach dieser Auslegung von Wolfgang Schäuble als oder dem Bericht des Bundesverfassungsschutzes als wenig erfolgversprechend. Die Nazis glauben, der Terror sei wenig erfolgversprechend. Das glaubt Schäuble und der Bundesverfassungsschutz. Darüber hinaus befürchtet Mensch terroristische, also Mann, so steht das in den Texten, terroristische Aktivitäten könnten verstärkte staatliche Kontrollen und Fahndungsmaßnahmen auslösen und so den eigenen Handlungsspielraum weiter beschränken. Dieses Gedankengut unterstellt der Bundesverfassungsschutz und Wolfgang Schäuble den Rechtsextremen. Im Prinzip ist der rechtsextreme Terror auf der Straße, das lässt sich in terroristischen Handbüchern nachlesen, die Gewalt, die die Nazis auf die Straße tragen, ist ein zentrales Motiv, um den Staat zu delegitimieren und Unsicherheit auf der Straße zu erzeugen, um aus dieser Unsicherheit, die in der Bevölkerung entsteht, politischen Profit zu schlagen. Das ist ein Paradigma der terroristischen Szene überhaupt. Und besonders der rechtsextremen Szene. Und davon hat der Bundesverfassungsschutz und auch Wolfgang Schäuble noch nie etwas gehört. Und behauptet auch auf seiner Bundespressekonferenz genau das Gegenteil. Auch in dem im Mai 2007 von Wolfgang Schäuble in der Bundespressekonferenz dann für den Berichtszeitraum 2006 vorgestellte Verfassungsschutzbericht wird unmissverständlich und auch genauso lapidar festgestellt, rechtsterroristische Strukturen waren 2006 in Deutschland nicht feststellbar. Mitten während der NSU-Mordserie. Das NSU-Tribunal klagt Wolfgang Schäuble der Herstellung einer medialen Öffentlichkeit an, die die Anschlags- und Mordserie gegen Migrantinnen nicht als rassistisch motiviert erkennen konnte. Ein weiterer Angeklagter vor dem Kölner NSU-Tribunal ist Markus Peters, Korrespondent des Deutschen Depeschendienstes. Als im Juni 2004 die Nagelbombe in der Kolbstraße explodierte, sagte ein Obstverkäufer einem Reporter des DDP, das waren Nazis, wer sonst? Keine 24 Stunden nach dem Anschlag sendete der DDP, eine der vier großen deutschen Nachrichtenagenturen, ein Feature seines Korrespondenten Markus Peters an die Redaktionen. Dem zutreffenden Hinweis des Obstverkäufers wurde nicht nachgegangen. Vielmehr tauchten die im Bericht enthaltenen Stigmatisierungen im Laufe der nächsten 2 Jahre ungefähr in der Berichterstattung nahezu aller Medien auf. Diese verstärkten die rassistischen Stereotype, mit denen die Ermittler die Betroffenen belegten. Schon am Abend des Anschlags stürmte ein Sondereinsatzkommando ein Haus in der Kolbstraße. Der Bewohner wurde bald freigelassen, weil er mit der Tat offensichtlich nichts zu tun hatte. Diese Razzia war Auftakt einer ganzen Serie von Durchsuchungen in Köln-Mühlheim. Markus Peters, der Korrespondent des deutschen Depeschendienstes, orchestrierte dies medial, indem er schreibt: Mühlheim ist immer noch ein sozialer Brennpunkt der Domstadt, doch das Veedel macht sich. Die Polizei habe die Kolbstraße auf dem Stadtplan dick unterstrichen. Illegale Geschäfte um Glücksspiele, Schutzgelderpressungen und immer wieder Drogen beschäftigen die Ermittler. Bekannt sind Machtkämpfe zwischen türkischen und kurdischen Banden, Albanern und immer mehr Osteuropäern. Auch sorgt die kriminelle Türsteher- und Rotlichtszene immer wieder für die Aufregung im Viertel. Sie schreckt auch nicht vor spektakulären Aktionen wie Schießereien auf offener Straße und Explosionen zurück. Eine Welt, in der die Polizei aufgrund der Kultur- und Sprachgrenze kaum Einblicke gewinnt. Auch dem Kölner Staatsschutz ist die Kolbstraße bekannt. So schreibt das Markus Peters im Juni 2004, und damit ist er einer der zentralen Ursprünge für das Narrativ, das dann über ein Jahrzehnt erzählt wird, über die angeblichen Täter im familiären oder im Mafia-Milieu und über die Aberkennung des Opferstatuses für die betroffenen Opfer der Anschläge. Das NSU-Tribunal findet weit später auch noch von DDP weitere Berichte von Norbert Peters. Unter Berufung auf Oberstaatsanwalt Rainer Wolf meldet Norbert Markus Peters von der DDP: Derzeit liegen keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen oder terroristischen Hintergrund der Tat vor. Es gebe keine Veranlassung, das Verfahren an den Generalbundesanwalt abzugeben. Die Mordkommission sehe auch keine Parallelen zu dem Anschlag auf ein deutsch-iranisches Lebensmittelgeschäft in der Propsteigasse. Die Täter unterschieden sich in der Begehungsweise und in der Art der verwendeten Bomben. Dabei handelte es sich ebenfalls um einen selbstgefertigten Sprengsatz. Mehr noch, die Gemeinsamkeit sei, so schreibt er, dass in beiden Fällen Ausländer zu Opfern wurden. Eigentlich Grund genug, Rassismus als mögliches Motiv und Nazis als mögliche Täter für die Ermittlungen einzubeziehen, aber nicht so Markus Peters. In seinen Beiträgen für den deutschen Depeschendienst: Das NSU-Tribunal klagt Markus Peters an, die rassistisch geprägten Ermittlungsansätze der Polizei bereitwillig reproduziert zu haben und mit ihrer Verbreitung an der Herstellung einer medialen Öffentlichkeit mitgewirkt zu haben, die die Anschlags- und Mordserie an Migrantinnen nicht als rassistisch motiviert erkennen konnte. Ein weiterer Angeklagter vor dem NSU-Tribunal ist der Journalist Peter Schilder. Peter Schilder arbeitete zur Zeit des Anschlags auf die Kölner Kolbstraße als NRW-Landeskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter Verweis auf die Feststellung des damaligen Bundesinnenministers Schilly, dass es sich vermutlich nicht um einen terroristischen Anschlag handelt,
konstatierte er in seinem Bericht zum Bombenangriff zunächst eine gewisse Erleichterung in Köln. Den von Schily immer noch gebrauchten Zusatz »Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen« ignorierte Peter Schilder. Die von einigen Anwohnerinnen geäußerte Hypothese, dass Rechtsextremisten hinter der Tat stünden, qualifizierte er als Mutmaßung und Spekulation ab. Unmissverständlich schloss sich Peter Schilder der Definition der Sicherheitsbehörden an. Die Polizei schloss einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat jedenfalls aus. So schreibt es Peter Schilder. Stattdessen machte sich Peter Schilder zur Aufgabe, neue Tathinweise zu generieren. Also zum Beispiel, es gibt in der Kolbstraße auch die andere Seite des farbenfrohen orientalischen Flairs, nämlich Glücksspiel, Schutzgelderpressung, Rauschgifthandel und Machtkämpfe zwischen Türken, Kurden, Albanern, Serben und Bosniern. Ja gut, die Polizei hatte dafür keine Belege. Peter Schilder schiebt trotzdem weiter. Die Ermittlungen sind dann nicht leichter als im terroristischen Umfeld. Bei den kriminellen Organisationen handelt es sich oft um geschlossene Gesellschaften, die für deutsche Sicherheitsbehörden kaum zugänglich sind. Und nur einen Tag später schreibt Peter Schilder in einem Beitrag den naziterroristischen Angriff nur noch auf mit der eigentümlichen Formulierung allgemein dialektischer Hintergrund. Okay, also ja, das waren dann angeblich die Mörder, Das NSU-Tribunal klagt Peter Schilder der Herstellung einer medialen Öffentlichkeit an, die die Anschlags- und Mordserie als Migrantinnen nicht als rassistisch erkennen konnte. Ein weiterer Angeklagter auf dieser Liste für die Verantwortlichen quasi für die mediale Öffentlichkeit, die über die Opfer der NSU-Mordserie hergestellt worden ist, Otto Schily, Bundesminister, Innenminister von 1998 bis 2005. Otto Schily teilte im Mitte Mai 2005 von ihm vorgestellten Verfassungsschutzbericht für den Berichtsraum, Berichtszeitraum 2004. Dazu teilte er unmissverständlich mit. Die Sicherheitsbehörden fahnden und ermitteln in Deutschland mit unablässiger Intensität, um terroristische Strukturen zu erkennen und zu zerschlagen. Ein Jahr zuvor hatte Otto Schily bei dem Bombenangriff auf die Kolbstraße keine terroristischen Strukturen erkennen können. Ist ja auch beim Bombenanschlag irgendwie sehr weit hergeholt, dass das terroristische Strukturen haben könnte. Für Otto Schily eben nicht. Am Tag nach dem Anschlag war der Presse die folgende Einschätzung des ihm unterstellten Bundesverfassungsschutzes zu entnehmen. Geheimdienst sieht Kriminelle am Werk. Köln, 10. Juni, in Klammern Reuters. Nach dem Anschlag mit einer Nagelbombe gehen die Geheimdienste von einem kriminellen Hintergrund aus, bei der am Mittwoch in Köln 22 Menschen verletzt wurden. Die Ermittlungen gehen nach wie vor in Richtung organisierter Kriminalität, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Und noch am gleichen Tag erklärte Otto Schily in der ARD-Tagesshow, die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Aber die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, sodass ich eine abschließende Bewertung dieser Ereignisse jetzt nicht vornehmen kann, so Otto Schily. Diese Formulierung war geschickt gewählt. An die deutlichen Markierungen, es gebe keinen terroristischen Hintergrund, sondern ein kriminelles Milieu, Damit ist Otto Schilly der Erfinder dieser Formulierung, mit der dann ein Jahrzehnt lang die Opfer bagatellisiert und die wirklichen NSU-Terroristen hinweg philosophiert worden. Es gebe kein terroristisches Hintergrund und kein kriminelles, sondern ein kriminelles Milieu. Otto Schilly hängt wohlformulierte salvatorische Klauseln und zieht sich damit, trotz tendenziöser Aussage, auch nach Bekanntwerden des NSUs aus der Affäre. Da, so wieder Zitat, zum damaligen Zeitpunkt die Existenz einer terroristischen, rechtsradikalen Gruppe nicht bekannt war, habe sich der Ausdruck terroristischer Hintergrund in seiner Erklärung ausschließlich auf den islamistischen Terrorismus bezogen. Ja, Otto Schilly auf jeden Fall auch immer wieder in der linken Szene unterwegs und eigentlich über Jahrzehnte auch professionell ausgebildet in all diesen Themen, hat einen rechtsextremen Terrorismus oder gewaltverherrlichende rechtsextreme Strukturen oder Bürgerwehren oder Kampfsportgruppen. All davon hat Otto Schilly im Jahr 2005 noch nichts gehört. Das NSU-Tribunal klagt Otto Schilly, den Hersteller einer medialen Öffentlichkeit, an, die Anschlags- und Mordserie an Migrantinnen über 10 Jahre nicht als rassistisch motiviert erkannt zu haben. Soweit zu den Tätern in den Medien, die mitgeholfen haben, dass das NSU-Terror-Trio über einen langen Zeitraum viele Menschen ermordet haben sollen. 10 tote Menschen, 10 Morde, Brandanschläge etc. pp. Banküberfälle waren noch haufenweise dabei. Und Otto Schilly und alle anderen, die hier angeklagt sind vor dem NSU-Tribunal, der Journalist Peter Schilder, der Korrespondent Markus Peters, Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, der Terrorismusexperte Holger Schmidt, die Journalistin Ulrike Pflüger-Scherb und die Journalistin Conny Neumann. Sie alle wurden vor dem NSU-Tribunal in Köln angeklagt, Tatbeteiligte an dem NSU-Terror zu sein. Vor dem NSU-Tribunal im Mai 2017 in Köln sind Personen aus diversen Strukturen angeklagt worden, Beteiligte an dem NSU-Terror zu sein. Diesen Bericht des NSU-Tribunals gibt es im Internet zu finden. NSU-Komplex auflösen. Vor dem NSU-Tribunal ging es um die gesellschaftliche Akzeptanz, um die Planung und die Durchführung und die Unterstützung des Neonazi-Terrors. Es ging um die besondere Situation des Verfassungsschutzes. Es ging um die Verharmlosung rechter und rassistischer Ideologien. Es ging um den institutionellen Rassismus in den Behörden. Es ging um die mediale Darstellung und die Begleitung und Erzählung von rassistischen Geschichten. Es ging um die behördliche Verhinderung und um die Verhinderung einer strafrechtlichen Aufarbeitung im Sinne der Betroffenen durch die Bundesanwaltschaft. Auch im Bereich des Juristischen wurde eine Gerechtigkeit für die Betroffenen und die Opfer des NSU-Terrors immer wieder verweigert. Den Betroffenen und Opfern des NSU-Terrors wurde seit Beginn der Mord- und Anschlagsserie des neonazistischen Netzwerkes ganz systematisch Gerechtigkeit verweigert. Und Diese Verweigerung und aktive Verhinderung von Gerechtigkeit setzt sich in vielerlei Hinsicht bis heute fort. Mehr als 7 Jahre oder 5 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSUs. Die Angehörige der Mordopfer und die Betroffenen der Bombenanschläge wurden von den ermittelnden Beamtinnen durch rassistisch geprägte Ermittlungen stigmatisiert. Die dabei betriebene Täter-Opfer-Umkehr, die Betroffenen zu Verdächtigen machte, setzte sich in der medialen Berichterstattung ungebrochen fort. Gerechtigkeit wurde den Betroffenen dadurch verwehrt, dass ihre zahlreichen Hinweise auf die neonazistischen Hintergründe der Tat überhört wurden und marginalisiert wurden. Für viele Betroffene bedeuteten die Taten des NSU und auch die damit folgenden Ermittlungen gegen sie selbst. Das bedeutete neben dem Verlust eines Angehörigen auch den finanziellen Ruin. Gerechtigkeit wurde ihnen durch ausbleibende Unterstützung und mangelnde Entschädigung und auch nach ihrer Rehabilitation weiterhin verweigert. Nach der Selbstenttarnung des NSUs versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel den Betroffenen eine lückenlose Aufklärung. Stattdessen wurden Akten geschreddert und Spuren systematisch verwischt von Mitarbeiterinnen innerhalb des Justizsystems. Durch diese vielleicht endgültige Verunmöglichung der angeblich angestrebten Aufklärung wird Gerechtigkeit verhindert. Und die Verweigerung von Gerechtigkeit drückt sich schließlich auch in der Missachtung der Betroffenen beim Gedenken an die Opfer aus. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck etwa lehnte im November 2012 die Bitte der türkischen Gemeinschaft in Deutschland nach einem persönlichen Treffen mit den Betroffenen zum Jahrestag der Aufdeckung der Mordserie ab. Als es im Februar 2030 schließlich doch zu einem Treffen kam, sicherte Gauck den Familien zu: Ich will mithelfen, dass ihr Leid weiter wahrgenommen und anerkannt wird und dass aufgeklärt wird, wo es Fehler und Versäumnisse gegeben hat, dass darüber gesprochen wird und wenn nötig auch gestritten wird, was wir daraus lernen müssen. Aysen Tazkırıp, die Schwester von Süleyman Tazkırıp, hatte Joachim Gauck im Vorfeld geschrieben: Und auch Ihnen, Herr Bundespräsident Gauck, ist mein Bruder doch nur wichtig, weil die NSU ein politisches Thema ist. Was wollen Sie an unserem Leid ändern? Glauben Sie, es hilft mir, wenn Sie betroffen sind? Ich würde mir wünschen, dass Sie als erster Mann im Staat mir helfen könnten, meine Antworten zu finden. Da helfen aber keine empathischen Einladungen. Da würden nur Taten helfen. Können Sie mir helfen, Herr Gauck? Wir werden sehen. Nun, Gaucks tollen Worten folgten keine Taten. Beim Birliktefest in der Kolbstraße im Juni 2014 bewies Joachim Gauck ein weiteres Mal, dass es ihm weniger um die Betroffenen als um eine gute mediale Inszenierung geht. Mit den Worten »Hier bin ich«, drängte er sich mit seiner Entourage in den Friseursalon, vor dem die Nagelbombe abgestellt wurde. Den Anschlag in der Kolbstraße nannte er flapsig »das Theater«. Den Schaden durch die einseitigen Ermittlungen gegen die Betroffenen hat er verschwiegen. Schließlich ist Gerechtigkeit auch eine Frage des würdigen Gedenkens an die Mordopfer. Die Wünsche und die Forderungen von Betroffenen für ein Gedenken an ihre ermordeten Angehörigen werden von den politischen Verantwortlichen verweigert. Das klagt das NSU-Tribunal an. Und damit klagt das NSU-Tribunal die Bundesrepublik Deutschland an, vertreten durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel, für die Abgabe leerer Versprechungen. Mit der Selbstenttarnung des NSU wurde bekannt, dass ein Netzwerk von Neonazis für die Morde und Anschläge verantwortlich war und dass die Opfer von den Behörden jahrelang zu Unrecht verdächtigt und diskriminiert worden waren. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik versprach Merkel am 23. Februar 2012 den Hinterbliebenen der NSU-Morde. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden im Bund und Ländern mit Hochdruck. 9 Monate nach Angela Merkels Versprechen erklärte Klaus-Dieter Fritzsche, er war 1996 bis 2005 Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes und danach bis 2009 Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt. Dort erklärte ihr direkt Untergebener Klaus-Peter Fritzsche 2014 beim Untersuchungsausschuss erklärte zum Entsetzen des Untersuchungsausschusses, es dürften keine Staatsgeheimnisse bekannt gegeben werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Ja, deswegen gab es keine Informationen aus dem Bundeskanzleramt von dem Zuständigen. 14 Monate später ernannte Bundeskanzlerin Merkel den Herrn Fritzsche zum Beauftragten für die Nachrichtendienste des Bundes und damit zum ranghöchsten Beamten der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik. Damit legitimierte Angela Merkel Fritzsches Auffassung, dass Geheimdienstinteressen wichtiger sind als Aufklärung. Und damit hat sie ihr Versprechen gebrochen. Deswegen ist auch Angela Merkel vor dem NSU-Tribunal angeklagt gewesen. Nun, das war ein Reigen der Angeklagten vor dem NSU-Tribunal im Mai und Köln, vor dem die Helfer und Helfershelfer der NSU-Mordserie angeklagt wurden. In dem heutigen Infomagazin gab es den Ausschnitt des NSU-Tribunals über die Helfer in den medialen Strukturen. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Im Studio war der Jan. Ihr könnt das bei NSU-Komplex auflösen, im Internet euch auch alles wohlfeil zu Gemüte führen und noch viel, viel mehr zu dem NSU-Thema. Das Material wird ein ganzes Leben lang halten. Also auf zu neuen Ufern und ich sage ciao.